ARD.
HR Info Kultur
mit Anja Küchle. Normalerweise werden Museumspräsentationen von fachlichen Expertinnen und Experten kuratiert. Von Kunsthistorikerinnen, Ethnologen, Prähistorikerinnen und anderen Spezialisten. Welchen Mehrwert kann es haben, wenn Menschen mit einem ganz anderen Blick auf eine Sammlung schauen und daraus eine Ausstellung entsteht? Zwei aktuelle Ausstellungen in Frankfurt und Darmstadt wechseln ganz bewusst die Perspektive. Warum tun sie das? Und was bringt es wirklich? So klingt ein Haubenhahn. Er trägt, wie der Name schon sagt, eine wunderbare Haube aus Federn auf dem Kopf. In der neuen Ausstellung im Hessischen Landesmuseum Darmstadt sind gleich mehrere verschiedene Haubenhähne, Hühner und andere Federtiere mit bauschig imposantem Kopfputz zu sehen. Sie stehen in einer Vitrine mit grell-orangefarbenen Haarföhnen des Designers Dieter Rams. Was das alles miteinander zu tun hat, erfahren wir gleich von den Wiener KünstlerkuratorInnen Jakob Lena Knebel und Markus Pires Martha, die sich die Ausstellung ausgedacht haben. Sie heißt »Ich muss mich erst mal sammeln«. Ich habe Knebel und Martha beim Aufbau der Ausstellung im Hessischen Landesmuseum Darmstadt getroffen. Jakob Lena Knebel und Markus Pires Martha, erstmal hallo.
Ja, hallo.
Hallo, hallo.
Das Hessische Landesmuseum Darmstadt ist ein Universalmuseum. Hier gibt es Präparate von Füchsen, ebenso wie handbemaltes Porzellan aus dem 18. Jahrhundert und jede Menge Kunst. Welche Abteilung oder Sammlung des Museums hat Sie denn besonders gereizt und warum?
Das kann ich gar nicht sagen, muss ich gestehen. Also man wird von einer Begeisterung in die nächste gepusht. Und es gibt überall so viel zu entdecken, dass ich jetzt gar keine Favoriten habe. Aber es gibt ein paar Werke, die uns besonders getriggert und inspiriert haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Porträt von einem Barockherrn mit einer wunderbaren Perücke und ein Haubenhuhn. Und da ist um eine Verwandtschaft der Haartracht gegangen und die hat dazu geführt, dass wir das erste Setting damit begonnen haben, dieses Porträt gemeinsam mit verschiedenen Vögeln, die auch wie Perücken aufhaben, und Dieter Rams Föhnen zu inszenieren.
Föhne von Dieter Rams. Genau. Mit Haubenhühnern. Das klingt spannend.
Ja.
Gibt es einen anderen Ort, wo Sie sagen, da können Sie mir ganz gut auch Ihr Konzept zeigen, was Sie hier so gestaltet haben?
Ja, was wir hier sehen. Das hat uns sehr erfreut, eben diese Flaschensammlung, dass wir Jugendstil-Keramiken, Majol-Skulpturen mit ganz simplen Flaschen aus unserem Alltag mischen konnten oder Küchengeräten.
Also da kommt eigentlich so diese Idee des Universalmuseums nochmal zum Tragen und wird von uns auch noch so auf die Spitze getrieben. Ist auch so die Frage des Readymades, das sich immer wieder durchzieht oder wie Kunst verhandelt wird. Wann wird etwas zur Kunst? Welches Objekt ist jetzt Kunst oder Müll? Oder warum wird es gesammelt?
Aber auch natürlich die Wunderkammer, die hier ganz wichtig ist im Museum und die in der Geschichte den Anfang des Museums markiert. Und wir haben jetzt hier Wunderkammern mit einem sehr persönlichen Zugang kreiert.
Was war denn der sehr persönliche Zugang?
Der sehr persönliche Zugang ist geleitet von, in meinem Fall, fetischistischen Annäherungen, von Momenten, wo mir etwas fremd ist und wo es gilt, die Distanz dieser Fremdheit zu überwinden, die dann so klein wird, dass die Sache ein Teil von mir selbst wird. Also wiederum die Transformation als Idee. Oft haben wir gestartet mit einem Werk, einem Objekt und haben rundherum zu bauen begonnen. Und so ist das immer wieder größer geworden.
Und ist das jetzt nicht eine Art Affront, so eine Colaflasche neben so eine, was ist denn das hier für Porzellan daneben dran? Das ist ja bestimmt wertvoll, so wie das aussieht mit der Goldverzierung.
Ist das Hoffmann?
Ein Affront, einen Wert geben wir den Dingen auch. Und die Frage ist jetzt, ist eine Colaflasche, warum ist sie weniger wert als ein Hoffmann-Porzellan? Natürlich geht es da um Produktionsweisen, das ist schon klar. Aber trotzdem, uns ist wichtig, so eine Demokratisierung im Ausstellungsraum, gleichberechtigt Dinge auf einer Ebene zu zeigen.
Ja, da ist nämlich auch gleich mein Augenmerk auf das Rue de Bicyclette von Marcel Duchamp gefallen, das hier neben so grell-orangefarbenen Plastikmülleimern inszeniert ist. Und dann haben wir da auch noch einen ausgestopften Fuchs stehen und eine Bronzeskulptur. Was hat es mit dieser Kombination auf sich?
Das ist Stadt, Land, Fluss. Generell ist die Ausstellung so strukturiert, dass wir verschiedene Inseln, die jeweils einen Titel haben, geschaffen haben. Wir haben dann natürlich zu überlegen begonnen, in welchen Bereichen welche Tiere vorkommen. Und das, was uns jetzt einmal am nächsten ist, sind Tiere in der Stadt. Und so ist auch die Idee entstanden, die auf Abfalleimern zu installieren.
Tiere generell sind so ein Leitmotiv auch durch die ganze Ausstellung. Sie kommen in verschiedensten Formen immer wieder vor als Präparate, stilisiert wie der riesige Schwan oder als Beobachterinnen überhaupt von oben bei diesem Flying Tunes Installation, wo eigentlich Bilder von oben abhängen und in der Waagrechte schweben über den Besucherinnen.
Ja, die sehe ich jetzt auch. Da muss man dann wirklich ganz nach oben an die Decke schauen und den Kopf recken oder den Hals recken. Sie haben gesagt, es geht um eine Demokratisierung der Objekte, also Kunst, Naturalia, Alltagsgegenstände.
Ich würde auch sagen, es ist vielleicht auch so ein Versuch, eine Demokratisierung eines Blickes, der nicht zentral gelenkt wird, wie schaue ich mir etwas an, sondern man kann um alle Inseln herumgehen. Es entstehen immer neue Kombinationen durch diese Durchlässigkeit der Displays und versucht immer neue Kombinationen zu entdecken.
Jakob Lena Knebel, Markus Pires-Mater, jetzt sind Sie Künstler, KuratorInnen. Kommen jetzt nicht aus dem wissenschaftlichen, naturhistorisch-wissenschaftlichen Bereich oder vielleicht jetzt dem strengen kunsthistorisch-kuratorischen. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn Sie so eine Ausstellung machen und mit so einer Ausstellung umgehen? Was meinen Sie?
Ich glaube, für die Museen ist das, um noch einmal die Fenster aufzureißen, ein Vorteil, eine Musterunterbrechung, eine Parameter des Ausstellungsmachens zu durchbrechen. Und das kann sehr inspirierend sein, weil jetzt die durchschnittliche Höhe, wie man Bilder hängt, die unterlaufen wir. Wir gehen anders mit den Dingen um und auch mit ihrer Geschichtlichkeit und erschaffen dadurch neue Verknüpfungen. Ich meine, als Künstler und Künstlerkuratorinnen, das ist nämlich schon ein Unterschied, nochmal zu einem Kurator, Kuratorin, die das hauptberuflich machen oder als großen Fokus, das ist ja bei uns anders, betreiben wir schon eine gestalterische, künstlerische Forschung. Und die bildet sich hier ab.
Sie haben auch eigene Werke kombiniert mit den Ausstellungsstücken hier.
Stehen wir gleich daneben. Und zwar ist das die Badende von Henri Laurent. Das freut mich wahnsinnig, dass sie in der Sammlung des Museums zu finden war. Denn ich habe eine Version davon gemacht, meine Version von der Badenden. Und ich habe ihren Kopf ausgetauscht gegen einen Glucksgong. Das war ein, ich weiß gar nicht, nicht wirklich ein Spielzeug in den 70er Jahren. Das war das Zottelblüsch.
Das ist so eine braune Fellkugel mit Augen.
Genau, so haben die ausgesehen. Und die waren in jedem Haushalt. Man hat am Zottelblüsch gezupft, sie manchmal als Kind gebürstet und das war es dann schon. Es war so eine Spielzeugdekoration, Populärkultur und das, was wir als Hochkultur definieren, kommen hier zusammen. Und was natürlich bei Henri Laurent mich besonders mitreißt, ist ja diese Körperlichkeit. Ja, es sind so ganz tolle, massive Körper.
Wie sind Sie denn bei der Arbeit vorgegangen und wie viel Zeit davon haben Sie in den Archiven und in den Depots des Hessischen Landesmuseums verbracht?
Wir waren öfter in den Sammlungen unterwegs. Immer wieder mal. Es gibt ja auch Teile online, das ist dann schon sehr hilfreich. Wenn wir etwas entdeckt haben, hatten wir immer die Möglichkeit, mit den Kustodinnen der unterschiedlichen Sammlungen in einen Dialog zu gehen und zu fragen, ob es ähnliche Dinge gibt. Und das war dann sehr hilfreich, auch Vorschläge zu bekommen. Ja, und dann passiert das immer so, dass wir ein Modell analog bauen und digital und starten.
Wie lange waren Sie denn jetzt im Archiv unterwegs damit? Und in den Sammlungen?
Circa 2 Wochen.
Intensive Arbeit. Welche Rolle spielt denn auch Humor bei der Arbeit hier?
Humor spielt eine zentrale Rolle, weil Humor die Methode des Harlekins, des Tricksters ist, den ich sehr spannend finde. Das ist eine ambivalente Figur, die ein Heiler, Heilerin ist, aber auch ja, mit den Outsidern unterwegs ist und auch was Böses haben kann. Ja, Humor hat einen wunderbaren Kippeffekt und man kann sich eigentlich nicht wehren. Entweder es funktioniert oder eben nicht. Und das ist spannend. Also wir wollen ja sinnliche Einladungen aussprechen, aber auch humorvolle.
Erleben Sie, dass bei den Museen, bei den Institutionen ein größeres Bewusstsein dafür da ist, dass man vielleicht die eigenen Kategorien nochmal hinterfragt? Also sind das einzelne Episoden oder ist es so ein Wandel, auch, dass man sagt, man möchte die Perspektive auch wechseln?
Die eigenen Methoden sind schon sehr wichtig. Ich denke, es geht um das Und. Es geht darum, dieses große Wissen, das vorhanden ist und das sein Regelwerk hat, das natürlich logisch begründet ist. Das soll bleiben, aber manchmal wirbelt man dann einen Blick auf durch eine andere Sichtweise.
Wir beziehen uns natürlich auf das Regelwerk, weil sonst würde auch diese ganze Art auszustellen gar nicht funktionieren ohne diese Regel. Manchmal kommt man auch an Grenzen. Natürlich kann man nicht alles ausstellen, auch aus restauratorischer Sicht. Aber wir haben da immer einen Weg gefunden, es so gut wie möglich zu gestalten.
Und was, neben Besuchern, bringt dieses Vorhaben eigentlich dem Museum? Das habe ich die Kuratorin und Sammlungsleiterin für die Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts am Hessischen Landesmuseum Darmstadt gefragt, Dr. Gabriele Mackert. Wie ging es Ihnen damit, als die KünstlerkuratorInnen Knebel und Martha gesagt haben, wir wollen ausgestopfte Füchse und grellgrüne Plastikmülleimer neben Marcel Duchamps Einradskulptur Roue de Bicyclette ausstellen?
Ich habe mich da sehr gefreut drüber. Die Einladung erging ja, genau das zu tun, die Sammlung ganz interessiert, neugierig, ganz subjektiv anzugucken, auszuwählen. Aber natürlich ist diese Ausstellung für uns eine große Herausforderung, weil es viele restauratorische Fragen gibt, die immer an den Exponaten hängen, die dann doch durch diese Ausstellung beiseite gelassen werden mussten. Aber ich habe erlebt, dass die Kolleginnen im Haus dann doch gerade dadurch, dass sie sich befreien konnten von diesen Disziplinen, aus denen sie kommen, ein Stück weit auch neu auf die Objekte geblickt haben und auch einen Spaß daran entwickelt haben, diese Kombinationen auszuprobieren und daran zu tüfteln, wie können wir das möglich machen? Also wie kommt ein Präparat auf einen Mülleimer? Wie befestigt man ihn, dass er nicht runterfällt, dass er aber auch sicher ist vor den Besucherinnen, dass er nicht angetatscht wird? Wie schwebt ein Föhn im Raum? Also diese Fragen der Inszenierung waren für uns natürlich auch sehr neue. Das sind schon Herausforderungen, die besonders sind, aber die wir gerne angenommen haben.
Und was hat es jetzt für einen Mehrwert für Sie? Ist das auch so was, wo man sagt, okay, das ist wirklich gut, mal da selber drauf zu schauen, abseits der eigenen Kategorien? Da ergibt sich etwas völlig Neues. Da haben Sie vielleicht selbst einen Aha-Moment gehabt?
Klar, wenn man immer nur das Gleiche tut, dann bleibt doch alles das Gleiche. Museen haben aber den Auftrag, ganz feine Sensoren zu sein für die Entwicklungen. Nicht nur die der Kunst, sondern auch der Kultur und wir im Haus eben auch der Natur, von den Fossilien, Kometeneinschlägen bis hin zu eben den neuesten Entwicklungen des Designs. Und ein Museum muss sich immer klar machen, dass die Neugierde den Dingen gegenüber eigentlich die Wurzel des Museums ist. Also die fürstlichen Wunderkammern, das waren kuriose Kosmen, die man besucht hat, weil eine Sammlung einen großen Eindruck auf einen gemacht hat. Und aus dem heraus sind Museen entstanden, die man gerne anschaut nach wie vor. Das lässt man sich ja gerne entführen in eine andere Welt, in ein Museum. Und es ist für eine Institution wie dem Hessischen Landesmuseum immer wichtig, einmal Experimente wieder zu wagen. Nicht nur das, worauf wir uns stolz zurücklehnen können, sondern eben auch das Neue mit hineinzubringen. Sonst veraltet das Museum, ja, und ich glaube, das will keiner.
Die Ausstellung Ich muss mich erstmal sammeln im Hessischen Landesmuseum Darmstadt läuft von 15. November bis 16. Februar 2025.
ARD.
Um etwas ganz anderes geht es in der ethnologischen Ausstellung Country Bin Pullum, ein gemeinsamer Blick zurück. Sie ist gerade im Weltkulturenmuseum in Frankfurt zu sehen. Das Besondere hier: ethnografische Objekte indigener Gruppen in Australien, wie bemalte Baumrinden, Eimer, Speerspitzen und ähnliches, werden hier gleichberechtigt kombiniert und inszeniert mit zeitgenössischer Kunst. Und mehrere Vertreterinnen und Vertreter der indigenen Wangina-Wungur-Gemeinschaften haben die gesamte Ausstellung sogar mit kuratiert. Was sich daraus Neues ergeben hat, habe ich den Kurator der Ausstellung, Matthias Hofmann, gefragt. Hallo, Herr Hofmann.
Hallo, Frau Küchle, ich grüße Sie.
Herr Hofmann, warum war Ihnen das so wichtig, diese Ausstellung gemeinsam mit den indigenen Gruppen der Wangina-Wungur-Gemeinschaften umzusetzen?
Also ich glaube tatsächlich, dass man heute ein solches Projekt gar nicht anders angehen kann, außer gemeinsam von beiden Seiten die Perspektiven einzubringen. Wir möchten natürlich von Museums- oder von Wissenschaftlerseite unsere Sammlung auch erforschen, möchten neues Wissen darüber generieren. Zugleich aber auch möchten wir die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben oder die historischen Archivinformationen auch genauso für unseren Kooperationspartner, der Wangina Wungo, zur Verfügung stellen.
Über diese Dinge sprechen wir gleich. Vielleicht erstmal was zum Ausgangspunkt der Ausstellung. Das ist eine Forschungsexpedition von 1938. Da ist im Auftrag des Frobenius-Instituts und des Völkerkundemuseums, so hieß das Weltkulturenmuseum damals, eine Gruppe aus Ethnologen und Künstlerinnen nach Australien gereist, in einen Küstenteil im Nordwesten, in das Gebiet der Wanjina-Wungur-Gemeinschaften. Und alles, was im Rahmen dieser Forschungsexpedition gesammelt worden ist, Felsbilder, bemalte Rindeneimer, Speerspitzen und andere Objekte, also was heute Teil der Sammlungen des Frobenius-Instituts und des Weltkulturenmuseums ist, haben diese indigenen Co-Kuratorinnen und Kuratoren der Wanjina-Wungur neu befragt, aus ihrer indigenen Perspektive. Wo hat Ihnen die Zusammenarbeit mit den Co-Kuratorinnen und Kuratoren der Wanjina-Wungur denn die Augen geöffnet?
Also ich hatte die Möglichkeit, die Museumssammlung hier bei uns im Museum auf diese Weise ganz neu kennenzulernen, die von dieser Expedition stammt. Das Besondere war ganz gewiss, dass wir auf der einen Seite ja sehr detaillierte Archivinformationen haben, tatsächlich, also Feldnotizbücher, Expeditionsberichte, Publikationen von den Wissenschaftlern damals, auch von den Künstlerinnen, die auch ihre Zeichnungen publiziert haben. Und all das konnten wir nun mit unseren indigenen Kooperationspartnern besprechen, konnten deren Sichtweise darauf erfragen und die haben sie dann mit uns auch geteilt. Das war hochspannend, denn natürlich hatten die eine ganz andere Perspektive darauf. Für sie ist das alles zeitlos. Das ist sozusagen immer noch Teil ihrer gelebten Kultur.
Jetzt ist der Ausstellung auch ein mehrjähriges Forschungsprojekt vorangegangen. Seit 2011 sind Sie da in einem intensiven Austausch mit den Mitgliedern der Wanjina-Wungur-Gemeinschaften, auch mit australischen Institutionen. Diese indigene Perspektive, hat das auch die Ausstellung verändert? Also was sie zeigt, also die Inhalte und wie sie sie zeigt?
Ganz gewiss. Also mein erster Ansatz war eigentlich eine viel historischere Ausrichtung, also wirklich die Expeditionsgeschichte zu zeigen und daran die Materialien aufzuarbeiten. Wir hatten ja bereits im letzten Jahr im November eine Künstlerresidenz bei uns hier im Museum und da waren bereits vier Delegierte der Wanjina Wungur bei uns, die nicht nur Kunstwerke in Reaktion auf die Sammlung geschaffen haben, sondern auch Ideen für die Ausstellung angefangen haben, mit uns zusammen zu entwickeln. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch dann für die gesamte Ausstellung sehr prägend war, war der Wunsch, dass wir eben nicht eine historische Erzählung machen in der Ausstellung, dass die Perspektive eine zeitlose sein sollte, dass nämlich die Kultur, also die Zeit, aus der die Felsbildmalereien stammen, die Geschichte, die sie erzählen, die mythische Urzeit, dass sich diese Ereignisse eben zeitlos immer wiederholen und durch bestimmte Riten auch sozusagen aufgefrischt werden und immer in die Gegenwart zurückgeholt werden. Das war, glaube ich, für die Ausstellung sehr prägend und hat dann auch dazu geführt, dass wir eben diese beiden Perspektiven, also die europäisch-historische als auch eben die indigene, zeitlose, dass wir die versucht haben zusammenzubringen.
Jetzt benennen sich die Menschen nach diesem Begriff der Wanjina Wungur. Vielleicht können Sie darüber noch mal ganz kurz was sagen, was diese Wanjina Wungur eigentlich sind und warum die so ein Bezugssystem darstellen?
Also die führen sich eben auf einen Ursprungsmythos zurück, wo in der Urzeit, die sie Lalai nennen, eben große menschenähnliche Gestalten durch die Welt zogen und die Welt geformt haben, also Wasserlöcher geschaffen haben, Berge oder auch die Küstenabschnitte geformt haben und eigentlich die kulturelle Landschaft begründet haben, wo die Menschen heute leben. Und die Menschen heute leiten sich eben von den Taten dieser Urzeitheroen ab. Und die werden Wanjina genannt. Und Wungur ist eine elementare Kraft, häufig in Gestalt einer Schlange. Das ist dieses Regenbogenschlangenmotiv, das in Australien sehr häufig anzutreffen ist. Und es stellt so eine schöpferische Kraft dar.
Die Ausstellung im Weltkulturmuseum reiht sich ja auch ein in einen postkolonialen Diskurs. Also immer mehr Institutionen setzen sich kritisch mit ihrer Geschichte und mit den Sammlungen auseinander. Das hat jetzt auch das Frobenius-Institut und das Weltkulturmuseum getan. Wie wichtig ist dieser Perspektivwechsel beim Befragen von ethnografischen Sammlungen heute und wie weit ist man da eigentlich in der Museumslandschaft? Man kann vielleicht auch fragen, was ist noch zu tun? Was fehlt noch?
Also es bleibt über unglaublich viel zu tun. Vielleicht sogar kann man gar nicht anders arbeiten, ohne halt mit den sogenannten Urhebergesellschaften auch in einen Dialog zu treten über diese historischen Sammlungen. Wir möchten ja eigentlich diese Sammlung auch zeitgemäß betrachten und die Geschichten dieser Objekte auch weiterspinnen und sie nicht nur in Magazinen oder in Vitrinen der Geschichte überlassen. Und deswegen, wenn wir in Projekten mit Partnern aus den Urhebergesellschaften in einen Dialog über diese Sammlungen, über die Dinge, die Objekte treten können, dann erfahren wir ja auch, ob sie noch von Bedeutung sind oder ob es neue Bedeutungen gibt, in denen diese Objekte in die Kultur integriert werden. Wir möchten natürlich auch dann lebendige Kulturen zeigen und möchten ihnen auch ein Forum bieten, um sich selbst darzustellen.
Matthias Hofmann, Kurator der Ausstellung Country Bin Pullem, ein gemeinsamer Blick zurück im Weltkulturenmuseum in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch, vielen Dank.
Tatsächlich sieht man in der Ausstellung, wie lebendig diese Kultur bis heute ist. Die indigenen Wanjinavungo-Künstlerinnen und Künstler aus Australien malen heute immer noch die gleichen Motive. Besondere rituelle Figuren, vor allem eben jene menschenähnlichen Wanjina, nach denen sie sich benennen. Eine Art vergöttlichte Ahnenwesen. Die Vorfahren der heutigen Künstler haben sie schon vor Jahrtausenden auf die Felswände im australischen Buschland gemalt. Und ihre Nachfahren heute malen sie auf Leinwand. Auch die indigenen Co-Kuratorinnen Rona Charles und Lea Ambagai sind Künstlerinnen der Wanjina-Wungur-Gemeinschaften. Kurz vor ihrer Abreise hatte ich die Chance, mit beiden zu sprechen. Als erstes wollte ich von ihnen wissen, wie es ihnen ging, als sie die Objekte aus ihrer Kultur, die 1938 von der Frankfurter Forschungsexpedition gesammelt worden sind, hier in Frankfurt gesehen haben.
Well, deeper inside of us, it's hurtful, because we're, it's far away from country, it's not where it should be, and people has taken it, we don't understand their intentions then, and to know that it's been painted again by females that that was wasn't supposed to.
Es schmerzt uns, diese Objekte hier zu sehen, weit weg von unserem Land, wo sie eigentlich nicht hingehören. Wir glauben, dass sich unsere Vorfahren damals auf die Zunge gebissen haben, als diese Frauen während der Forschungsexpedition 1938 unsere Ahnenwesen, die Wanjinavungur, abgemalt haben. Sie haben die Forscher zwar an die für uns wichtigen rituellen Orte geführt und ihnen geholfen, für sie übersetzt, aber es gab viele Missverständnisse durch die Übersetzung aus dem Englischen, aber auch, weil wir die Objekte und Geschichten ganz anders verstehen, als die Europäer das tun. Für uns ist es ehrlich gesagt schwer zu ertragen, all diese Kopien der Felsbildmalereien zu sehen, weil für uns diese Malereien die Wanjina selbst sind, unsere Ahnenwesen, und nicht jeder darf sie malen. Aber das hier ist eine Chance für uns. Darum sind wir hier, um Dinge richtig zu stellen und die Fragen zu beantworten, die unsere Vorfahren damals vielleicht nicht beantworten konnten. Denn wir führen unsere Traditionen weiter, unsere Geschichten, unsere Malereien. Unsere Kultur lebt. Wir leben in unserer Kultur. Darum hätten wir manche der Objekte hier eigentlich gerne zurück. Denn diese Objekte sind sehr persönlich und nicht für jeden gedacht. Nicht jeder darf sie sehen.
It's about our livelihood, our life, how we live. And yes, we'd love to get some objects back, because it's not, it's more of a personal object that only a person can keep and have. It's not for display. It's not for looking at.
Ein problematisches Objekt in der Ausstellung ist ein Buch, in dem große Passagen geschwärzt sind. Es ist das Buch zur Expedition von 1938. Sterbende Welt in Nordwestaustralien, vom Ethnologen Helmut Petri. Warum sind darin so viele Passagen geschwärzt?
And then with the book, Petri, we don't want that. You need to, you know, all those stuff have to be taken off. It's very sensitive.
Wir wollen das nicht. Alles, was geschwärzt ist, muss eigentlich rausgenommen werden. Es ist sehr heikles Wissen, das nach unserem Verständnis nicht jeder haben darf. Aber wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden, wie das Buch trotzdem in der Ausstellung gezeigt werden kann.
And it sort of, it worked the way how we wanted it to do it.
We have different levels. When they go to a particular level, something must have kept to themselves, and it's only for the people.
Bei uns gibt es verschiedene Ebenen des Verstehens. Nicht jeder darf alles wissen. Man muss dazu berufen sein. Vor allem Frauen und Kinder müssen vor bestimmtem Wissen geschützt werden.
We need to respect each other's areas of understanding.
Seit 2011, also schon sehr lange, arbeiten sie intensiv zusammen mit den Menschen hier in Frankfurt, vom Frobenius-Institut und dem Weltkulturenmuseum. Wie hat sich die im Vorfeld der Ausstellung gestaltet?
What else do they want to know now? But, you know, there was, when they missed something, and it was difficult at times because our understanding to the Institute understanding, it didn't always match, and was like, oh, when are they gonna get it?
Sie waren so neugierig und wollten alles wissen. Manchmal war es schwer, sich zu verständigen, weil wir in komplett verschiedenen Gesellschaften mit unterschiedlichen Wissenssystemen und Vorstellungen leben. Manches lässt sich auf Deutsch gar nicht ausdrücken. Aber wir haben es gut gemacht, finde ich. Wir haben mit großer gegenseitiger Wertschätzung zusammengearbeitet.
Und aus unserer Zusammenarbeit ist eine große Datenbank hervorgegangen, in der alle Dokumente der Ethnologen, die Karten und unsere Malereien und Objekte als digitale Bilder abrufbar sind. Das ist ein Schatz, mit dem auch wir unseren Leuten, vor allem den Kindern, ihre eigene Kultur näher bringen können.
In ihrer gemeinsamen Ausstellung im Weltkulturmuseum begrüßt die Besucherinnen und Besucher als erstes ein kleines bemaltes Stück Holz in einer Vitrine. Das ist ein sogenannter Message Stick. Was wollen Sie uns damit sagen?
For us, I think it's a way of communication.
Es ist unsere Art zu kommunizieren. Wenn wir ein Objekt, besonders einen solchen Message Stick hier in Frankfurt zurücklassen, möchten wir damit die Hand reichen. Unsere Beziehung und unsere Zusammenarbeit mit den Menschen hier soll weitergehen, auch mit unseren zukünftigen Generationen. Und wir wollen damit alle einladen, uns in unserem Land zu besuchen.
We do the same.
Rona Charles und Lea Amber Guy sind inzwischen wieder zurück in ihrem Country im Nordwesten Australiens. Die Ausstellung Country Bin Pullum, ein gemeinsamer Blick zurück, ist bis August 2025 im Weltkulturmuseum in Frankfurt zu sehen. Perspektivwechsel können einen echten Mehrwert bieten, für die Museen ebenso wie für die Besucherinnen und Besucher. In Frankfurt und Darmstadt hat es funktioniert. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Mein Name ist Tanja Küchle.